that goes to the side. Okay. Also das ist ja schon fast diskriminierend. So ein Kärntner gefragt wird, ob er so Hochdeutsch sprechen kann, wie er nur kann. Ich hoffe, ihr habt eine ruhige Nacht gehabt und freut euch an der Sonne. Das Panorama heute, ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat, die Berge sind gestochen klar. Es ist einfach wunderschön. Und auf den Julischen, da in der Richtung Slowenien, ganz oben liegt der Schnee. Wunderschön. Wir haben ja noch etwas, was die Schönheit der Natur steigert. Und das ist die Gemeinschaft mit dem, der das alles geschaffen hat. Wir haben uns gestern das versucht, ein bisschen anzuschauen, was das bedeutet, in Gottes Liebe leben. Was Gott eigentlich damit gedacht hat. Dass er uns mit hineinnimmt in sein Leben, in die Liebe und Freude zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, in der Dreieinigkeit, die vollkommene Liebe, die vollkommene Freude, die Gott in sich verkörpert, dort hinein möchte er uns mit hineinnehmen. Damit wir dieselbe Freude, dieselbe Liebe erleben in seiner Gemeinschaft, die er ständig erlebt in der Gemeinschaft innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Und die ganze Bibel ist voll davon, mit Bildern, was das eigentlich alles bedeutet und ausmacht. Im Römerbrief Kapitel 6 erzählt uns der Paulus, was das bedeutet, mit Christus gestorben zu sein, um dann, wir symbolisieren das ja in der Taufe, um mit ihm auferstanden zu sein, in dieses neue Leben der Gemeinschaft, der Liebe und der Freude mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Oder an anderen Stellen wird uns immer wieder gesagt, wie Christus in uns lebt. So symbolisiert das so gern, wie der Daumen in der Faust. So ist Christus in seinen Kindern. Er ist die Kraftquelle. Er ist das Leben in seinen Kindern, in Gemeinschaft mit ihnen. Und das andere Bild, wir sind als seine Kinder in Christus. Er umhüllt uns vollkommen. Das ist der Ort unserer Sicherheit. Diese engste Gemeinschaft der Liebe und der Freude mit Vater, Sohn und Heiligen Geist, es durchzieht das ganze Neue Testament. Auch schon im Alten sehen wir etwas davon. Und heute möchte ich mit euch ein Kapitel anschauen, das unserem humanistischen Denken total widerspricht. Ein Kapitel aus der Bibel, das in unserer Gesellschaft unpopulär ist, wie es nur sein kann, weil es unserem Menschenbild widerspricht. Aber dieses Kapitel zeigt uns, warum es so fundamental wichtig ist, dass wir als Gottes Kinder in Christus sind, dass er in uns ist und wir in Christus sind und diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist haben, da hineingenommen sind in die Gemeinschaft der Liebe und Freude. Weil wenn das nicht der Fall ist, ich nehme einmal die Quintessenz weg und möchte das dann ein bisschen auslegen. Wenn wir nicht mit hineingenommen sind in diese Gemeinschaft der Liebe und Freude Gottes, dann haben wir keine Chance auf ein verändertes Leben. Null Chance auf ein verändertes Leben. Und die Bibel zeigt uns in diesem Kapitel auf, dass es absolut sinnlos ist, an den Willen von uns selbst und von anderen zu appellieren, sich doch endlich zu verändern. Es gibt nur eine Chance zu einem veränderten Leben, und das ist mit hineingenommen zu werden in die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Da drinnen ist das neue Leben oder nirgends. Ich möchte mit euch anschauen im Römerbrief des Kapitel 7. Römerbrief Kapitel 7. Ich werde ganze Teile mit euch einfach einmal lesen und ein paar Gedanken dazu sagen, um ein Kapitel, das in der Bibel sehr schwierig ist zu verstehen, so auszulegen, dass auch ich es verstehen kann und vielleicht auch ihr. Nachdem ihr intelligenter seid als ich, habe ich da große Hoffnungen, dass das gelingt. Der Paulus nimmt ein Beispiel heran, um das deutlich zu machen. Und er sagt, nimmt heran das göttliche Gesetz. Und mit Recht denken wir in diesem Zusammenhang einmal in erster Linie an die 10 wunderbaren Lebensgrundlagen, Grundsätze, Lebensordnungen, die uns Gott gegeben hat in seinen 10 Geboten. Und er zeigt auf, dass wenn wir diese Gebote halten wollen, mit ganzem Herzen, mit ganzem Wollen, mit ganzer Liebe zu Gott, wir es trotzdem nicht schaffen werden. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, das führt in die Resignation und dann fragt man sich, wofür glaube ich eigentlich an Gott? Wenn ich das Grundlegendste, seine guten Lebensordnungen in meinem eigenen Leben nicht umsetzen kann. Ich fange in Vers 7 an, damit wir nicht zu viel hineinpacken. Ich lese einfach vor. Von Vers 7 schreibt der Apostel Paulus, heißt das nun, dass das Gesetz Gottes Sünde ist, wenn ich es eh nicht halten kann? Liegt es vielleicht am Gesetz Gottes, dass das gar nicht so vollkommen ist? Und dann sagt er, auf keinen Fall. Jedoch habe ich die Sünde nur durch das Gesetz erkannt. Ich hätte ja von der Begierde gar nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde erhielt durch das Gebot den Anstoß und bewirkte in mir alle Begierde. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne das Gesetz. Aber als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich dagegen starb. Und ich musste erfahren, dass dieses Gebot, das zum Leben führen sollte, den Tod bringt. Denn nachdem die Sünde durch das Gebot den Anstoß erhalten hatte, täuschte und tötete sie mich durch das Gebot. Das Erste, was uns die Bibel da sagt, ist etwas ganz, ganz Logisches, was wir alle wissen und kennen. Ohne Gesetz gibt es keine Sünde. Ohne Gesetz gibt es auch keine Gesetzesübertretung. Na, logisch, gell? Ohne Gesetz kann es keine Gesetzesübertretung geben. Weil, wenn es kein Gesetz gibt, dann kann niemand von uns schuldig werden. Dann gibt es ja kein Gesetz, das festlegt, was gut und was böse ist, was schlecht ist und was gut ist. Und damit kann jeder im Grunde genommen leben, wie er will. Er wird nicht schuldig. Er kann nicht schuldig werden, weil es keinen Maßstab gibt für gut und böse, für richtig und falsch. Ohne Gesetz, nur nebenher, wenn wir später noch drauf kommen, gibt es aber auch keinen Schutz für das Leben. ohne Gesetz auch kein Schutz für das Leben. Jetzt möchte Gott, dass seine geliebten Menschen, denen, wir haben ja gestern davon schon gesprochen, denen er die Verwaltung seiner gesamten Schöpfung anvertraut hat, jetzt möchte Gott so gerne, dass seine geliebten Kinder so leben, dass sie weder sich selbst noch die ihm anvertraute Schöpfung kaputt machen, sondern möchte, dass sie Leben finden, wirkliches, erfülltes Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und dazu, damit das gelingt, hat er ihnen diese guten Lebensordnungen gegeben, damit Leben gelingen kann. Ich weiß, wir Menschen sehen diese Gebote ja aus ganz anderer Perspektive. Wir empfinden sie dann immer als, ich sage es einmal ganz salopp, als Einschränkung unserer persönlichen Freiheit oder noch schlimmer als Freiheitsberaubung. Und das große Verdienst der Aufklärung und auch der 68er Bewegung ist ja, uns davon endlich freizusetzen. Von diesem Druck, von dieser Freiheitsberaubung, die uns irgendwelche Gesetze und Einschränkungen dann in unserem Leben, unser Leben eng und lebensunwert machen. Wir rebellieren dagegen und wir werden aus Gottes Sicht immer und immer wieder neu schuldig, weil wir die Lebensordnungen Gottes einfach auf die Seite kehren. Manchmal bewusst, aber auch sehr oft, ohne es überhaupt zu registrieren. Aber auch dann, wenn wir erkennen, wie gut und lebensnotwendig Gottes Ordnungen sind und wir sie von ganzem Herzen aus tiefster Überzeugung einhalten wollen, übertreten wir sie trotzdem, oder? Ist das auch eure Erfahrung? Meine Erfahrung ist das. Und der Apostel Paulus sagt, dieses Gebot, ich wiederhole, was ich vorgelesen habe, dieses Gebot, das zum Leben führen sollte, bringt uns den Tod. Bringt uns die Verurteilung durch den Schöpfer. Noch einmal die Frage. Paulus geht weiter, um diese Frage zu beantworten. Sind jetzt Gottes Gebote schlecht? Müssen wir an seinen Geboten etwas korrigieren, damit wir uns leichter tun, sie einzuhalten? Sind Gottes Gebote schlecht? Und er sagt auf keinen Fall, Vers 12, das Gesetz ist heilig. Das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und dann fragt er weiter, ist dann etwa das Gute mein Tod geworden? Und er antwortet, keineswegs, sondern die Sünde verursachte, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod. Denn durch das Gebot sollte die Sünde sich in ihrem ganzen Ausmaß als Sünde erweisen. Wir wissen, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist, von Gottes Geist bestimmt, sind Gottes Lebensordnungen. Ich aber bin Fleisch. Das heißt, verkauft unter die Sünde. Noch einmal, stell dir vor, es gäbe kein allgemein gültiges Gesetz. Auch in unserem Land, es würde kein gültiges Gesetz geben. Was wäre die Folge davon? Chaos, Anarchie, Gesetzlosigkeit, ein Leben ohne Gesetz ist immer Anarchie. Anarchie bedeutet immer die Herrschaft des Starken über den Schwachen. Die willkürliche Herrschaft des Stärkeren über den Schwächeren, ohne dass der Stärkere jemals zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist Anarchie. Und das ist die Folge davon, wenn es kein Gesetz geben würde. Also das Gesetz, erst recht das Gesetz Gottes, ermöglicht erst das Leben. Weil es das Leben schützt. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und die Bibel sagt uns hier nicht, die Gebote Gottes sind schlecht, sondern die Sünde in uns. Das ist das Schlechte. Jetzt ist es ja nicht so, dass irgendjemand in seinem Leben aufzeigen würde und sagt, ich hätte gerne mehr Sünde in meinem Leben. Sondern die Sünde ist in unserem Leben drin. Von Anfang an. Wir sind da schon hineingeboren in die Sünde. Das hat sich keiner von uns ausgewählt. Das ist einfach Teil unseres Lebens. Die Sünde ist schon immer in mir, aber sie wird erst durch das Gesetz sichtbar. Dadurch, dass ich das Gesetz übertrete und es nicht einhalte. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage, damit ich nicht zu theologisch wäre. Was geht es dem Apostel Paulus, um was geht es dem Heiligen Geist, um was geht es Gott in diesem Abschnitt eigentlich? Die eigentliche Frage, die der Paulus jetzt weiter beantwortet, und ich bin so froh, dass er diese Frage jetzt nicht theologisch groß abgehoben beantwortet, sondern die kommende Frage beantwortet er durch ein persönliches Zeugnis von sich selbst, indem er sagt, mir geht es so, das ist meine Erfahrung. Und dann gibt er sein Zeugnis. Und seine Erfahrung ist allgemeingültig für uns alle. Die eigentliche Frage liegt darin, liegt unser Versagen, liegt der Grund, warum wir nicht in dieser Liebe Gottes zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist drinnen bleiben, liegt unser Versagen eigentlich daran, dass wir die Sünde zu wenig meiden wollen. Liegt unser Versagen darin, dass wir Gottes Ordnungen einfach zu wenig einhalten wollen. Also wenn ich das Richtige und das Gute nur mehr wollte, nur ernsthafter wollte, mit mehr Einsatz wollte, dann würde mein Leben doch anders ausschauen. Also liegt es daran, dass ich zu wenig das Gute und Gottes Gebote will. Und jetzt gibt uns der Paulus seine persönliche Antwort darauf, die aber für uns alle gültig ist. Ich lese einfach weiter, Vers 15, Römer Kapitel 7, Vers 15, wo der Paulus dann schreibt von sich, ich begreife mein eigenes Handeln nicht. Der Paulus sagt, ich begreife mein eigenes Handeln nicht. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir ja vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu vollbringen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Inneren freue ich mich eigentlich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz in meiner Vernunft, in meinem Denken, in meinem Wollen im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Ich bin so froh über das, was der Apostel Paulus da sagt. Wo er sagt, ich begreife mein eigenes Handeln nicht. Und wo er sagt, das Wollen ist ja bei mir vorhanden. Es ist ja da, von ganzem Herzen. Aber ich schaffe es nicht, es umzusetzen. Das, was ich eigentlich will. Ach, das hat mein Leben berührt. Damit kann ich mich derartig identifizieren. Und ich bin so froh, dass Paulus da keine Lehre macht, sondern von sich erzählt. Und wenn der Paulus so ehrlich ist, das von sich zu erzählen, der große Apostel, dem wir so viel verdanken in der Bibel, durch den Gott hier schreibt, dann darf ich auch zugeben, dass es mir nicht anders geht. Das Wollen ist ja da. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, das zu tun, was ich will, dann bestimmt ein anderer über mich. Wenn ich etwas als gut und richtig und vollkommen erkannt habe und das von ganzem, ganzem Herzen tun möchte, aber trotz allem Wollen nicht kann, dann bestimmt jemand anders über mich. Dann bin ich ein Gefangener. Dann bin ich nicht frei, so zu handeln, wie ich eigentlich möchte. Dann muss ich das tun, was ich verachte und eigentlich niemals tun wollte. Noch einmal, ich wiederhole das, wieder, wie es hier die Bibel sagt. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz in meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Dieses Gesetz der Sünde, das ist in deinem und meinen und jedem Leben eine aufgesetzte Diktatur. Und gegen diese Diktatur ist jeder von uns machtlos. Wir sind der ausgeliefert. Wir können gegen diese Diktatur nicht auf. Aus der kann sich niemand befreien. Der Zwang, so zu denken, wie ich eigentlich gar nicht denken will, dieser Zwang ist größer als mein Wille. Dieser Zwang zu reden und auch Taten zu setzen, wie ich eigentlich gar nicht reden will und gar nicht handeln wollte, dieser Zwang ist größer und stärker als mein Wollen. So aufdeckend und ehrlich ist die Bibel. Und damit steht die Bibel im krassen Widerspruch zu dem, was unser humanistisches Weltbild uns ständig vormacht. Steht im krassen Widerspruch zu dem, wie auch wir ständig untereinander reden und handeln. Wie sagen wir so gerne, was werfen wir uns so gerne gegenseitig an den Kopf? Zum Beispiel, mit ein bisschen gutem Willen muss das doch möglich sein. Oder? Mit ein bisschen gutem Willen muss es doch möglich sein, diese blöde Menschenfurcht zu überwinden und gerade zu dem hinzustehen, wovon ich überzeugt bin. Mit ein bisschen gutem Willen muss das doch drinnen sein. Das hat der Petrus auch geglaubt. Gell? Und wenn ich mit dir sterben müsste, und das war sein Wille, das war seine Überzeugung, das war wirklich aus dem Herzen gesprochen. Und kurze Zeit, nur Stunden später, geht zufällig irgendeine unbekannte Frau an ihm vorbei und sagt im Vorbeigehen, der war doch auch mit Jesus. Und alles bricht zusammen. All sein guter Wille. Oder mit ein bisschen guten Willen muss das doch möglich sein, diese alten Geschichten endlich zu begraben und zu vergessen. Diese Verletzungen, die schon so lange zurückliegen. Dieser Streit, der nie geschlichtet worden ist. Mit ein bisschen guten Willen muss doch das möglich sein, das endlich zu begraben und zu vergessen. Und dann braucht es nur ein einziges falsches Wort am falschen Platz und all das angeblich Begrabene steht wieder auf und ist lebendig wie eh und je. Mit ein bisschen guten Willen, das ist viel zu wenig. Oder wie sagen wir gegenseitig uns auch so gern? Wenn du dich nur ein bisschen zusammenreißen würdest. Gell? Wenn du dich nur ein bisschen zusammenreißen würdest, dann würde dein Leben total anders ausschauen. Wenn du dich ein bisschen zusammenreißen würdest, dann würdest du nicht wegen jeder Kleinigkeit ständig explodieren und andere Menschen in deiner Umgebung verletzen. Immer wieder neu. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, denn wer wirklich will, der kann auch. Das ist das, was unser humanistisches Weltbild uns einbläut, von klein auf. Und wir übernehmen das auch, nachdem wir Jesus unser Leben übergeben haben und er Herr in unserem Leben geworden ist, denken wir immer noch so und handeln immer noch so auch untereinander. Hier steht ein Wort, das ganz wichtig ist für uns zu realisieren, was das bedeutet. Hier redet der Paulus vom Gesetz der Sünde. Die Sünde ist ein Gesetz. Das ist, ich möchte es vergleichen, wie das Gesetz der Schwerkraft. Ihr kennt alle das Gesetz der Schwerkraft, das hält uns hier am Boden, damit wir nicht abheben, das Gesetz der Schwerkraft. Und wenn du etwas auslässt aus deiner Hand, bewirkt das Gesetz der Schwerkraft, dass es nach unten fällt und zum Glück nicht nach oben, wäre schwieriger zum Aufklappen. Das ist ein Gesetz, ein Naturgesetz, das Gott unserem Leben mitgegeben hat. Und du kannst mit deinem Willen dieses Gesetz nicht überwinden. Ja, ich weiß, du kannst in die Luft hüpfen. Es gibt auch Sportler, die können 2 Meter in die Luft hüpfen und damit die Schwerkraft für einen Augenblick außer Kraft setzen. Aber oben bleiben kann niemand, oder? Du kannst mit deinem Willen das Gesetz der Schwerkraft nicht überwinden. Die Bibel redet hier genau von einem gleichen Gesetz, das Gesetz der Sünde. Du kannst mit deinem Willen das Gesetz der Sünde nicht überwinden. Es zieht dich immer nach unten. Und deine Willenskraft ist zu schwach, um es dauerhaft zu überwinden. Es geht nicht. Du kannst einmal hupfen, ja. Aber das ist keine Überwindung dieses Gesetzes. Gottes Wort sagt uns, dass jeder Appell an unseren Willen, an unseren guten Willen sinnlos ist. Wir sind beherrscht von der Sünde. Wir sind nicht frei, so zu handeln, wie wir wollen, auch wenn wir das noch so für gut und richtig und wichtig handeln und es wirklich wollen, wir schaffen es nicht. Und jetzt wird es praktisch auch für uns persönlich und für unseren Umgang miteinander, denn in diesem Punkt gehen wir furchtbar ungerecht und unbarmherzig miteinander um. Und deshalb leben wir nicht in der Liebe Gottes, weil wir das nicht vor Augen haben und nicht berücksichtigen. Wir meinen immer wieder, auch als Christen, dass das Einhalten von Gottes guten Lebensordnungen nur davon abhängt, ob einer das will oder ob er es nicht will. Und wenn wir dann jemanden begegnen, der ganz offensichtlich nicht nach Gottes guten Lebensordnungen lebt, dann gehen wir selbstverständlich davon aus, dass er es oder sie es auch nicht will. Und das ist furchtbar ungerecht. Und wenn jemand das nicht will, dann ist er ja auch selber schuld. Und dann stehen wir oberhalb von ihm und schauen runter auf ihn, weil er nichts will. Und spielen uns als Richter auf. Und wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass diese andere Person sich vielleicht danach sehnt, anders zu leben, aber es einfach nicht schafft. Ich sehe hier, dass wir Römer 7 nicht verinnerlicht haben, dass das Wollen es nicht schaffen kann, ein verändertes Leben. Darin sehe ich einen Hauptgrund für unsere Unbarmherzigkeit im Miteinander, in der Gemeinde und mit anderen Menschen. Wir haben das nicht begriffen, was das wirklich bedeutet im Alltag. Und auch in Bezug auf uns selber denkt man ja genauso. Wenn wir gesündigt haben, dann ist das unserer Schuld, weil wir die Sünde nicht wirklich haben vermeiden wollen. Wir haben versagt, weil wir jetzt wenig ernsthaft den Willen Gottes tun wollten. Ich habe es versäumt, es wirklich zu wollen. Und dann ist es ja auch sehr peinlich, wenn dann mein Wille offensichtlich zu schwach ist, um das zu überwinden. Dann muss ich es ja auch verstecken, wenn es so peinlich ist, mit seinem schwachen Willen durch die Welt gehen zu müssen. Und dann reden wir über unser Versagen natürlich nicht, sondern verstecken es gründlich. Und die Bibel sagt uns, dass nicht unser Wollen, das Problem ist, sondern das große Problem ist unser fehlendes Können. Das ist unser Problem. Wir können nicht, wie wir eigentlich wollen, weil wir unfrei sind. Das Gesetz der Sünde beherrscht uns und zieht uns immer nach unten. Und das Wollen kann dieses Gesetz der Schwerkraft der Sünde nicht überwinden. Weder ich kann das, noch andere Menschen in meiner Umgebung. Und der Apostel Paulus ist hier in diesem Bezug viel, viel ehrlicher und offener als wir alle zusammen. Und er sagt dann abschließend, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib retten? Und dann sagt er noch einen kurzen Vers und dann beginnt Römer 8. Ich werde jetzt Römer 8 nicht mehr auslegen, aber ich möchte kurz auf das eingehen, was die Quintessenz ist. Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib retten? Und dann sagt er, Dank sei Gott, durch Jesus Christus ist Rettung möglich. Und dann sagt er das, worüber wir gestern gesprochen haben. Römer Kapitel 8, Vers 1 geht es dann weiter. Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Für die, die mit hineingenommen sind in die Liebe und Freude des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer da drinnen mit hineingenommen ist, wer seine Schuld vergeben hat durch Christus und von Gott da mit hineingenommen worden ist, für den ist eine neue Lebenssituation entstanden. Vers 2, Römer 8, denn das Gesetz des Geistes, es gibt auch ein Gesetz des Geistes, nicht nur ein Gesetz der Sünde, sondern ein Gesetz des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus, hineingenommen in die Liebe des dreieinigen Gottes. Dieses neue Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Schwerkraft der Sünde. Jesus in mir, wie der Daumen in der Faust, und ich in Jesus. Das ist die einzige Möglichkeit, zur Freiheit von der Diktatur der Sünde zu kommen. Die einzige Möglichkeit zu einem veränderten neuen Leben. In Römer 9, Vers 16 fasst der Paulus das zusammen und gibt sich selbst die Antwort in Bezug auf das Wollen, wo er schreibt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen. Es liegt nicht am Wollen, ob jemand will. Römer 9, 16. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Barmherzigkeit. Andere Übersetzung. Es kommt also nicht auf das Wollen und Streben des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. Und noch ein Vers möchte ich euch lesen. Mir tut es immer leid, dass dieser Vers, der zwei Übersetzungsmöglichkeiten hat, in den meisten Bibeln immer nur die eine Übersetzungsmöglichkeit auftaucht. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen. Man kann aber auch genauso übersetzen, die erste Hälfte bleibt gleich, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Mir gefällt diese Übersetzung einfach so schön. Weil das ist das, was im Text als Übersetzung möglich ist, was eigentlich gesagt werden wollte, was Gott uns hier sagen will. Gott ist es, der in euch das Neue bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus, weil der nicht ausreicht. Wir schaffen es nicht. Es gibt ein neues Gesetz des Geistes. Also, es gibt ja ein anderes Gesetz, das stärker ist als das Gesetz der Schwerkraft. Ihr wisst das alle, das Gesetz der Aerodynamik. Gell? Mit dem Gesetz der Aerodynamik kannst du das Gesetz der Schwerkraft überwinden, setz dich in ein Flugzeug hinein, lass es starten und das Gesetz der Aerodynamik überwindet das Gesetz der Schwerkraft. Und solange du im Flugzeug sitzt, bist du einer, der das Gesetz der Schwerkraft überwunden hat. Aber das Gesetz der Schwerkraft ist immer noch aktiv. Du brauchst nur aus dem Flugzeug aussteigen, oben in der Luft, und du wirst merken, dass die Schwerkraft immer noch aktiv ist, es zieht sich nach unten nach wie vor, der Fall ist ja recht angenehm noch, aber das Aufkommen ist nachher schwieriger. Das Gesetz der Schwerkraft bleibt, aber wird überwunden durch das stärkere Gesetz der Aerodynamik. Solange Christus in uns ist und wir in Christus und wir uns hineinnehmen lassen in diese Gemeinschaft der Liebe und Freude von Vater, Sohn und Heiligem Geist, sind wir geborgen im Flugzeug in diesem neuen Gesetz des Geistes. Und das ist die einzige Möglichkeit, das Gesetz der Schwerkraft, der Sünde, die uns nach unten zieht, zu überwinden. Das neue Leben liegt in der Lebensgemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligem Geist und liegt nicht in meinem guten Wollen. Aber das ist Evangelium, wisst ihr? Das ist wirklich Evangelium. Das ist Evangelium für mein Herz, für meine Seele. Ich darf ehrlich sein. Ich bin so, wie es der Paulus hier beschreibt in Römer 7. Aber das ist nicht der Endpunkt. Christus wohnt seit der Wiedergeburt in mir und auch in dir. Er ist die Kraftquelle. In Christus, mit ihm verbunden. Und wenn ich das weiß, dann gehe ich anders mit mir selber und meiner Schuld um. Und dann werde ich nicht meine Konzentration darauf legen, zu wollen. Und nur noch ernster und tiefer und besser zu wollen. Sondern meine ganze Konzentration liegt darauf, Zeit, Energie mit Jesus zu verbringen. Dass mein ganzes Leben in ihm ist und er in mir. Darauf liegt meine Konzentration. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass dann in meinem Alltag ich auch im Flugzeug sitze und das Gesetz der Sünde überwinde. Ich weiß, wie blöd wie wir sind, wenn wir immer wieder aussteigen. Und werden immer wieder fallen. Aber Jesus lädt uns immer wieder ein, komm, steig neu ein, wir machen weiter. Wir gehen weiter. Und wisst ihr, damit kann ich auch anderen begegnen. Und brauche nicht andere moralisch unter Druck setzen, doch ein bisschen moralischer leben zu wollen. Das ist eine Überforderung. Und das ist nicht das Evangelium, das wir hier in der Bibel lesen. Das Evangelium ist ganz anders. Christus ist gekommen, um die, die unter dem Gesetz der Sündenschwerkraft nicht können, neu zu machen. Und ihnen das zu schenken, was sie sich mit bei allem Wollen niemals leisten könnten. Das ist Evangelium. Das Evangelium für mich, das ist Evangelium für meine Geschwister in der Gemeinde neben mir. Das ist Evangelium für eine Welt. Eine Welt, die sich ständig gegenseitig predigt. Wenn du nur willst, dann kannst du auch. Und damit verzweifeln, vor die Hunde gehen, vereinsamen, unehrlich werden müssen. Und zu perfekten Schauspielern werden, die nachher keine Gemeinschaft weder miteinander noch mit dem Schöpfer haben können. Wir haben ein Evangelium der Freiheit. Ich bin so dankbar, dass der Herr Jesus sagt in seinem Wort, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Amen.